Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Du hörst Swasta. Das ist dein Podcast, um auf allen Ebenen bei dir zu Hause anzukommen. Mein Name ist Petra Barron. Ich bin Ärztin und ich möchte dir hier ganzheitliche Impulse geben, dein Wohlbefinden selbst in die Hand zu nehmen und deine Gesundheit zu fördern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich die Karen Abel hier zu Gast im Podcast. Vielleicht kennst du sie ja auch schon aus ihrem eigenen Podcast Let's Talk About Cancer. Tolle Frau, starke Frau und wer sie schon kennt, der weiß, dass sie da ihr eigenes Päckchen auch zu tragen hat und das aber mit sehr viel Power und Würde und sich auch auf die Fahne geschrieben hat, hier aufzuklären, und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Hallo Karen. Magst du dich erst noch mal kurz vorstellen? Herzlich willkommen.
Hallo Petra, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und für die liebe Vorstellung. Also es ehrt mich sehr. Ich sehe mich ja nicht selber so immer. Und ich freue mich jetzt eigentlich, dass du mich einfach eingeladen hast. Mein erster Podcast und ich bin richtig nervös auf der anderen Seite. Jetzt fühle ich mich mal wie meine eigenen Gäste.
Das ist ganz spannend, immer mal auf der anderen Seite der Dinge zu sitzen, das glaube ich dir. Ja,
auf jeden Fall.
Magst du uns einfach erstmal erzählen, was so deine Erfahrung der letzten Jahre war, was so dein Lebensweg ist im Moment und für was du gerade gehst? Also einfach mal drauf los.
Gerne. Ich hoffe, ich drücke mich nicht zu lang aus, aber ich versuche es einfach. Also ich hatte ja die Diagnose im März 2018. Also ich lebe jetzt schon bald 4 Jahre mit meiner Diagnose metastasierter Lungenkrebs. Und das war eigentlich für mich eher so ein Big Game Changer, muss ich immer wieder betonen. Das hört man ja immer wieder, gerade wenn man so den ganzheitlichen Weg geht. Und so ging es mir eigentlich auch. Und die Diagnose, wie jedem, hat mich natürlich total umgehauen. Es war auch nicht so diese typischen Symptome, die nachgesagt werden beim Lungenkrebs, dass man hustet, sondern ich hatte Schmerzen im Rücken. Also eine Allerweltskrankheit sozusagen. Rückenschmerzen hatte ich. Und nach relativ kurzer Zeit, kann man sagen, nach 4 Wochen wurde ein MRT dann endlich veranlasst von Orthopäden. Und dann haben wir halt festgestellt, dass es Metastase ist. Mir ging alles so seinen Weg. Dann wurde der Primärtumor gefunden. Das war halt der Lungenkrebs. Und das war für mich natürlich wirklich, Krebs ist ja eh schon eine Hiobsbotschaft, aber das war nochmal so, Lungenkrebs, wie kann das sein? Weil das wusste ich nicht. Ich dachte auch immer, Lungenkrebs kriegen nur Kettenraucher oder jemand, der im Bergwerk gearbeitet hat. Und ab 70, wie es auch die Statistik sagt, es hat mich auch damals keiner aufgeklärt von den Ärzten. Also ich war damit sehr allein, aber es hat mich natürlich nicht beschäftigt. Für mich war das erstmal gleich ganz wichtig, dadurch, dass ich gleich als palliativ bezeichnet wurde. Und palliativ sagt ja eigentlich oder löst was aus, denke ich, emotional bei vielen. Palliativ ist so Endstation, so Hospiz, Morphium und dann stirbst du. Und ich habe auch in dem Moment gedacht, ja, 1 Jahr habe ich noch zu leben. Also ich wurde einfach nicht eines Besseren belehrt. Hast du eine Frage?
Nee, also das mit dem Palliativ, dieser Begriff, der ist mir auch immer wieder, stößt der mir auf, weil natürlich sieht ein Mediziner das nicht unbedingt, dass Palliativ auch Jahre bedeuten kann. Also das bedeutet in der Medizin eben einfach ja nur, wir glauben nicht, dass wir es noch heilen können, dass es wieder weggeht. Aber natürlich löst es ganz viel aus. Also ich finde das ganz erschreckend, wie unachtsam dann auch mit dem Begriff umgegangen wird. Also das ist auch was in der Beratung ganz oft auftaucht, dass man diese Begrifflichkeiten einfach wieder neu definieren muss für sich selbst. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie ging es dir dann da, als du das gehört hast? Wie hat deine Familie reagiert?
Also das ist ja genau das. Leider hat man das Wissen ja am Anfang nicht, was ich mir jetzt aufgebaut habe nach 4 Jahren. Deswegen kann ich das ja auch unterstützen oder unterstreiten, was du sagst. Natürlich fällst du in ein Loch. Also alle sagen dasselbe. Und ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass mein Umfeld auch, also fällt auch so in ein Loch, dass du als Krebsbetroffener, ich habe es auch schon öfter gehört jetzt in meinem Podcast, eigentlich dein Umfeld auch noch aufbaust, warum auch immer. Also das ist so die doppelte Belastung und du bist ja wirklich in Watte gehüllt. Du kapierst ja gar nichts. Ich meine, wer hat schon mit Krebs zu tun? Meine Mutter ist auch an Krebs gestorben. Da hatte ich natürlich auch dann auch an Lungenkrebs, aber sie war Kettenraucherin. Da hatte ich natürlich auch gleich so das Gefühl, das ist genetisch. Das sind ja die ganzen Klischees, die so im Kopf rumschwirren und glaube ich im Umfeld auch. Weil wenn du kein Arzt bist oder nicht irgendwie damit in Verbindung stehst mit Krebs, richtig inhaltlich, dann weißt du einfach nichts. Ja. Und nach dem ersten Schock, ich weiß nicht, wir lernen ja alle durchs Leben oder durch unsere Erfahrungen. Und ich habe schnell festgestellt, dass ich relativ resilient bin. Den Begriff kannte ich zu der Zeit auch noch nicht. Also ich war lösungsorientiert. Ich habe mich recht schnell aufgerappelt. Ich habe auf der einen Seite genossen, dass alle auf mich zugekommen sind, mich so verhätschelt haben. Aber ich habe auch ganz schnell festgestellt und war mir auch dessen bewusst, das ist jetzt die Neugierde, die menschliche. Das ist jetzt kein Dauerzustand. Und das habe ich auch ganz schnell gemerkt. Ich stand ganz schnell emotional wieder alleine da. Und da konnte ich mir nur selber helfen, weil alle ja einfach überfordert sind und geschockt. Und ja, ich bin immer offen damit umgegangen auch. Ich hatte damals eine befristete Arbeit. Das hatte sich dann natürlich erledigt. Das war klar, dass es nicht verlängern. Und ich konnte mich also sehr auf die Krankheit und die Diagnose konzentrieren nach meinen Behandlungen. Und Entschuldigung.
Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte jetzt nur noch mal nachhaken. Glaubst du, das liegt schon auch daran, dass wir in unserer Gesellschaft ja eigentlich dieses ganze Thema schwere Erkrankungen generell, aber Krebs im Speziellen, das ist so ein Tabuthema geworden. Erlebst du das auch so, dass da, wenn das nicht Thema ist im familiären oder im Bekanntenkreis, dass Menschen da einfach sagen, da möchte ich gar nichts mit zu tun haben, da möchte ich gar nichts von wissen, bis es dann halt an die Tür klopft?
So ist es. Und das ist auch menschlich. Ich habe ja auch kurz vorher auch noch auf der anderen Seite und ich kannte ja auch Krebskranke, aber habe auch so die Erfahrung gemacht, dass sie nicht offen darüber gesprochen haben. Und dann dachte ich immer, das liegt daran. Aber ich habe festgestellt, dass es wirklich ein riesen Tabuthema ist in der Gesellschaft, weil auch wenn du offen darüber sprichst und dann noch Lungenkrebs, das hat ja noch ein Megastigma, also auch in Sachen Tod und palliativ oder metastasiert, da sind die Leute einfach so in ihrer Angst. Deswegen mache ich auch die Arbeit, die ich mache, weil das muss ich auch immer begreifen. Also wir gehen alle durch einen Prozess. Also es muss ja alles selber erstmal klar werden. Und ich habe es lange dafür gebraucht, 1-2 Jahre. Deswegen habe ich auch diesen Podcast gestartet. Aber ich kann auch niemandem was vorwerfen. Und deswegen machen wir ja auch die Arbeit, du ja länger und intensiver als ich, dass wir einfach merken, ja, es ist ein Tabuthema. Und das sind ja alle Krankheiten, alle chronischen Krankheiten. Ich meine, MS, was weiß ich, gibt es ja eine lange Liste. Ne? Ja. Ich spreche natürlich jetzt für den Krebs, weil ich betroffen bin. Aber es ist angstbehaftet, würde ich sagen.
Genau, also ich glaube, wir haben einfach diese Themen Tod, Schwäche, Leid, das haben wir wirklich verdrängt in unserer Gesellschaft und schieben ja letztendlich Sterbende auch fast schon ab. Ja? Also das ist ja nicht wie das früher mal war, dass das einfach Bestandteil des Alltags ist. Was ich sehr, sehr traurig finde, weil es ist viel einfacher, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn es nicht gerade an die Tür klopft.
Definitiv auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch mit bearbeitet habe im Laufe der Zeit, eben sich dem Tod zu stellen. Ich bin ja auch so ein bisschen einen spirituellen Weg gegangen. Ich bin erst über die Persönlichkeitsentwicklung und dann spielt ja Spiritualität auch eine große Rolle oder das Ganzheitliche zu sehen. Spiritualität hat immer so einen Negativ-Touch von Esoterik. Und sich mit dem Tod auseinanderzusetzen ist so wichtig und in unserer Gesellschaft wirklich tabu. Ich meine, du kennst dich ja wirklich mit Ayurveda, kennst dich ja mit dieser asiatischen Kultur aus. Da wird er ja ganz anders mit umgegangen. Und da müssen wir, in die Richtung müssten wir auch hierhin. Ja. Aber tut sich auch was, wenn du dich damit beschäftigst. Es gibt immer mehr Trauerredner. Auf Instagram sind immer mehr Hospizarbeit, wird immer mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Also es tut sich was, aber es ist immer noch in den Köpfen tabu.
Ja.
Insbesondere
in der breiten Masse ist es noch tabu.
Ja.
Aber jetzt habe ich dich da völlig rausgebracht. Du wolltest eigentlich auch gerade noch erzählen, wie du dann vielleicht aus diesem Loch auch wieder rausgekommen bist. Gab es denn Dinge, die dich da gestützt haben, Anker, außer deiner Persönlichkeit, deiner Lösungsorientierten?
Also ich kann mich noch erinnern, am Anfang eine Mutter meiner Tochter, also eine Klassenkamerad meiner Tochter, so die Mutter, die ist Psycho-Onkologin, und die habe ich kontaktiert. Und die hat mich am Anfang sehr unterstützt. und vor allen Dingen auch unbewusst, habe ich mir nachher dann festgestellt. Sie hat mir so eine Geschichte erzählt, die kennst du wahrscheinlich auch, wo man da gar nicht mehr weiß, ist die wahr oder ist es eine Geschichte oder ist die so oft passiert. Also sie ist ja eine schulmedizinische, rein schulmedizinische Ärztin. Und sie hat gesagt, sie war mal auf einem Kongress und hat einem Professor erzählt, die Geschichte von einer Studentin, die ist halt auch mit Krebs ins Krankenhaus und unheilbar laut der Ärzte. Und dann haben die Ärzte gesagt, hat sie gesagt, ja, aber sie will zurück, sie will zu Ende studieren, eigenverantwortlich. Und die ist halt dann geheilt. Also es hat ein Prof, ein schulmedizinischer Prof, glaube ich, die Geschichte erzählt auf irgendeinem Kongress, die hat sie mir erzählt. Die habe ich natürlich da noch nicht begriffen, aber wie das so ist, es rattert ja im Unterbewusstsein.
Genau.
Also die Geschichte war, glaube ich, sehr wichtig und vielleicht hat sie mich auch mit auf meinen Weg gemacht. Ja, ich denke schon.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir eben gerade in den Situationen, wo der Begriff Palliativ ja schon den einen Pfad im Gehirn aufgemacht hat, dass man den anderen eben auch wieder öffnet, dass man den Geist überhaupt wieder öffnet für die Möglichkeit, dass Heilung stattfinden kann. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und ich kann aus der Erfahrung heraus sagen, es passiert öfter, als man glaubt. Ja. Diese Möglichkeit gibt es und die gibt es immer. Wir sind einfach keine Maschinen, sondern individuelle Wesen mit einem individuellen Weg und alles ist möglich letztendlich. Aber ich glaube, wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dieses Gefühl, Heilung kann auch Druck auslösen, ne? Dass Heilung das einzig wahre Ziel ist. Ich glaube, das war auch für dich ein ganz wichtiges Anliegen. Wie hast du dann für dich die Grätsche da weitergekriegt? Auf der einen Seite stand Palliativmedizin und da war das große Loch und auf der anderen Seite war diese Geschichte, die vielleicht wie ein Senfkorn da jetzt dann doch schon langsam gekeimt ist, die Geschichte der Psychoonkologin.
Genau, und ich bin auch weiter diesen Weg gegangen und ich glaube ja nicht mehr in Zufälle. Also mir sind solche Bücher durch den Podcast von damals Laura Marlene Seiler zugefallen, Rüdiger Dahlke, was weiß ich, was ich für Geschichten gehört habe, da bin ich Joe Dispenza und da bin ich reingegangen, ich habe diese Bücher gelesen und parallel dazu muss ich sagen, das ist ja genau das, ich habe mich gar nicht mit meiner Krankheit beschäftigt, sondern ich hatte eigentlich schon noch dieses eine Jahr nur im Kopf und ich hatte das große Glück, meine erste Onkologin war so super, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich dachte, alle Ärzte sind so, also sie ist absolut auf mich eingegangen. Sie hat mich in meinem Sein unterstützt und ich wollte dann auch erstmal, weil ich ja dieses, ich lebe nur ein Jahr in meinem Kopf hatte, eine große Reise machen. Ich habe meine Weltreise gemacht als junger Mensch mit dem Radl, mit meinem damaligen Partner und ich wollte nochmal meiner Tochter und meinem Partner und unserem gemeinsamen Kind Neuseeland zeigen. Also weil dieses Land hatte ich in bester Erinnerung und was Besonderes einfach, ne? So als Abschluss für mich. Und also wenn ich jetzt das Wissen gehabt hätte, das, was ich jetzt habe, hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht getraut zu fliegen mit der Lunge. Aber es war ganz normal. Sie hat es von vornherein unterstützt, gesagt, dies und das, abgehakt. Und es war so super, weil ich hatte auch damals ein bisschen Probleme mit Nebenwirkungen. Ich habe ihr eine E-Mail aus Neuseeland geschrieben, die hat sofort geantwortet. Also solche Sachen, die ja so normal sind eigentlich, aber gar nicht normal sind. Und das hat mich so... Ja, und dann bin ich diesen Weg gegangen und das war dann, und nach einem Jahr, ich war immer stabil. Du hast ja alle 3 Monate dieses Staging und ich war stabil. Also ich meine, das war ja meine Option gerade.
Darf ich da nochmal dazwischenhaken? Wie ist es dir denn gegangen in dem Jahr? Also du hast jetzt auch gesagt, du hast den Fokus gar nicht auf die Erkrankung gelegt und das ist was ich auch ganz oft sage. Also ich glaube ja an das Gesetz der Anziehung. Also das, wo wir den Fokus drauf legen, das wird mehr energetisch. Ja, und gerade wenn es da noch ein angstbesetztes Thema ist, dann sowieso, weil dann macht unser Gehirn ja, geht ja in Eigenregie dann im Kreis herum. Wie ist es dir gegangen, als ihr unterwegs wart und als du, warst du abgelenkt, würdest du sagen, oder hast du einfach auf dich geachtet? Was hast du empfunden in dem Jahr? Wie ging es dir?
Ich bin ja immer bewusster geworden. Mhm. Also ich habe mich ja damit beschäftigt, auch mit Meditation und im Hier und Jetzt zu sein, bewusst zu sein. Also das ist ja ein Prozess, das ist man ja nicht. Jeder hat das schon gehört und kennt das, aber das umzusetzen ist ja die große Kunst, weil da muss man sich ja auch selbst die ganze Zeit beobachten. Und ich habe schon viel Literatur gelesen, als wir in Neuseeland waren. Also ich habe da wirklich diesen Moment genossen. Ich kannte das ja auch schon, natürlich die Landschaft auch, logisch, überhaupt, dass das möglich ist. Dankbarkeit. Ich habe ja Dankbarkeit gelernt auch im ersten Jahr. Ich habe mich eine Freundin darauf hingewiesen, auf dieses Dankbarkeitstagebuch. Auch solche solche Sachen. Habe ja doch danach auch viel davon gelesen. Also so hat das alles angefangen. Und ich war natürlich, diese Reise war nicht mehr so wie früher, wo man nur konsumiert. Natürlich haben wir auch konsumiert. Ich meine, die Landschaft ist einzigartig, sondern es ging auch, ich meine, ich habe schon jeden Tag meditiert. Das Hier und Jetzt zu genießen und dankbar zu sein, darum ging es auch schon auf der Reise für mich.
Ja, 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 ja. Das heißt, du hast im Prinzip für dich ein, wie soll man das sagen, ein Mental State gefunden, der dir auch einfach gut getan hat. Du hattest eine tolle Umgebung, hattest eine tolle Erfahrung im Außen und konntest die im Innen dann aber auch wertschätzen. Also es war nicht so, dass sich dann doch alles noch um die Zukunft gedreht hat, die es vielleicht eben nicht geben könnte oder geben wird, sondern du konntest es wirklich auch erleben.
Absolut. Also ich habe nicht in der Krankheit gelebt. Natürlich, wie gesagt, mit den Nebenwirkungen zu tun gehabt, aber zu dem Start, zu dem Zeitpunkt ging es mir gut. Und das habe ich einfach angenommen. Ich habe nicht drüber nachgedacht, oh Gott, wenn es jetzt schlimmer wird oder so. Ich hatte zwar schon im Kopf, ja, vielleicht habe ich jetzt immer nicht mehr so lange, aber dadurch habe ich es ja noch bewusster wahrgenommen. Das war schon noch so.
Glaubst du, dass das auch tatsächlich dann einen großen Einfluss hatte auf den Verlauf in dem Jahr, dass es stabil geblieben ist? Ich meine, du hast jetzt auch Schulmedizin gemacht, das frage ich dich auch gleich nochmal, oder du erzählst uns gleich nochmal, wie dein Behandlungsweg auch war. Das ist ja mit Sicherheit auch interessant.
Absolut. Ja. Also im Nachhinein, ich weiß nicht, ich greife jetzt mal schnell vor, ich bin 3 Jahre stabil gewesen. Ja. Und eine Freundin von mir sagt immer, das ist deine Arbeit. Und ich glaube auch dran. Weil ich glaube, ich kenne ja diese ganzen inneren Zusammenhänge. Und natürlich ist es auch ein Teil davon. Aber letztendlich stecken wir nicht drin und wissen es nicht. Ich meine, ich habe angefangen, es war ja so, als ich gelesen habe, es war nicht nur der mentale oder spirituelle Weg, es war Ernährung. Es war, was war es noch? Eigenverantwortung, ganz großer Punkt. Und das habe ich schnell gelernt. Und zwar war das so, als ich die Diagnose hatte, musste ich ja operiert werden am Wirbel. Da war eine Metastase drin. Und dann hatte ich da eine OP, eine sehr schmerzhafte OP. Normalerweise wird es aber, es ist umständlich, aber in dem Fall haben sie es nur stabilisiert und dann bestrahlt. Normalerweise wird das noch rausgekratzt und das muss ganz furchtbar sein. Das haben sie aber aufgrund der Dringlichkeit gesagt, machen wir das jetzt nicht. Und parallel gab es eine Mutationsanalyse. Das wusste ich auch nicht, was das ist. Also ich dachte ja auch, als ich die Diagnose bekommen habe, gut, Chemo. Es gibt nur Chemo. Alle denken, es gibt nur Chemo. Keiner weiß, dass es so viel anderes gibt, gerade auch bei Lungenkrebs. Ja. Und dann habe ich aber einen Anruf bekommen, als ich im Krankenhaus war, Ironie des Schicksals, ich war im anderen Krankenhaus wegen der OP, dass es eine gute und eine schlechte Nachricht gibt. Die schlechte, gut, ich habe halt Lungenkrebs, das war ständig schon fest, aber die gute, dass es gibt ein Medikament dagegen. Das nennt sich Tyrosinkinasehemmer, wusste ich natürlich damals noch nicht. Ich habe auch lange gebraucht, dieses Wort aussprechen zu können. Und das heißt zielgerichtete Therapie, da greife ich jetzt vor mit den Witzen, was ich jetzt habe. Und das heißt, diese Medikamente sind für einen Krebskranken ein Segen, weil sie greifen direkt den Tumor an. Also du hast nicht wie bei der Chemo, die ja alle Zellen angreift, du hast in diesem, die blocken halt deinen Tumor, dass der sich weiter wächst. Also diese Signalwirkung, da blocken die. Aber, ja.
Das heißt, Nebenwirkungen waren bei dir jetzt auch völlig im Rahmen?
Ja, ich hatte ein bisschen mit Nagelbettentzündung, mit ziemlich starken eitrigen Entzündungen zu tun, aber wir haben es dann irgendwann runtergestuft und dann war das auch weg. Es gibt verschiedene Milligramm von diesem Medikament. Was soll ich dazu sagen? Ja, das wusste ich ja damals auch nicht. Und das haben sie mir ja eigentlich auch nicht so richtig gesagt. Aber parallel habe ich mir auch nochmal Zweitmeinungen geholt. Und von 2 Kliniken, also eine hat es mir sowieso, wo ich operiert wurde, die haben es mir eigentlich gesagt, ohne dass ich es wollte. Und die haben mir angeboten, Lungenflügel rausnehmen. Ich bin ja noch jung. Chemo und Bestrahlung der Lunge und dann werde ich geheilt. Und ich fand das schon ein bisschen komisch, weil ich sage, ich bin doch schon metastasiert. Das ist doch schon in der Blutbahn. Gut, aber das sind so junge Ärzte, die das mit so viel Elan sagen und in dem Moment glaubst du das ja auch, ne? Chaka, chaka.
Also, muss ich kurz zwischenhaken, ich habe das durchaus auch schon jetzt mitbekommen oder Menschen begleitet, wo man wirklich das, was man sehen konnte, entfernt hat und dann war jahrelang Ruhe. Also auch dieser Weg kann funktionieren. Ja, und das ist eben wieder das, was du ja vorhin auch gesagt hast. Das ist einfach auch der eigene Weg, der ganz wichtig
ist. So ist es. Ja. Weil ich habe in mich reingehorcht. Ich habe dann noch um ein Gespräch gebeten beim ersten Arzt in der ersten Klinik, die mir diesen Tyrosinkinase-Hemmer angeboten haben, und habe gefragt, die anderen reden von Heilung, sie nicht. Und dann hat er sich wirklich Zeit genommen. Da bin ich ihm ewig dankbar, weil er hat zu mir gesagt, er wünscht mir ein lebenswertes Leben. Und also aus seiner Erfahrung raus. Und ich habe echt gedacht, ich habe gerade diese OP gehabt, diese Bestrahlung. Ich hatte natürlich ja auch immense Nebenwirkungen, bin auch in der onkologischen gelandet, war alles nicht so schön. Und da habe ich für mich entschieden, nein, ich packe das nicht. Ich bin nicht der Mensch, der dieses Hardcore-Weg geht. Das ist nicht mein Weg. Und das meine ich mit Eigenverantwortung. Und das ist so wichtig, weil der eine heilt daran, weil der da total glaubt. Da glaube ich auch wieder, dass diese innere Kraft und der innere Arzt so wichtig ist. Was ja auch wissenschaftlich bewiesen ist. Gibt es genügend Bücher und Studien drüber. Aber das war nicht mein Weg. Und das kann ich immer jedem nahelegen und sage ich auch immer wieder im Podcast. Hört auf euch. Nicht, was hast du gemacht? Jeder Mensch ist so unterschiedlich. Es ist so wichtig, auf sich zu hören. Und das ist dann auch der richtige Weg.
Ja. Aber gleichzeitig ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man sich wirklich informiert, dass man erstmal die Situation annimmt, ne, und sich informiert, was habe ich für Ressourcen, was habe ich für Möglichkeiten, was gibt's, oder?
Wir haben ja das große Glück in Deutschland, dass wir uns eine Zweitmeinung holen können. Das ist nicht überall selbstverständlich. Also meine Schwester lebt in Schweden, da gibt es sowas nicht. Also wir sind hier auch sehr gesegnet. Und es ist leider immer so, dass die Ärzte ja oft sagen, kommt natürlich auch drauf an, es gibt ja wirklich aggressive Tumore, da muss man auch wieder differenzieren. Aber es ist ja oft so, du kriegst die Diagnose und dann sagt der Arzt, am Montag haben sie Chemo. Habe ich ja oft genug gehört. Und du bist ja noch gar nicht so weit, das zu packen. Ja. Und du denkst, am Anfang greifen ja alle, ich habe ja auch noch einen Arzt gegriffen, ja, helfen Sie mir. Ja. Was soll ich tun? Ja. Ich meine, keiner ist aufgeklärt. Ja. Also wir sind ja alles Menschen. Und da muss man immer sagen, abgesehen vom Tumor natürlich, muss man wirklich, ich bin kein Arzt und weiß bei manchen Krankheiten wie Leukämie und so, da muss man schnell handeln oder beim aggressiven Brustkrebs. Aber da wirklich zu sagen, nee, ich möchte noch Bedenkzeit haben. Also normalerweise nach 2 Wochen wächst es jetzt nicht gleich so schnell, dass man dann stirbt,
sage ich mal. Man muss sich dann auch klar machen. Es ist meistens ja nicht gestern entstanden und heute hast du ein Problem, sondern es ist ja meistens schon ein Prozess gewesen, der vorher ist. Und genau. Ja, klar, es gibt Ausnahmen, wenn es auf ein Gefäß drückt oder wenn es irgendwo einwachsen könnte, was dann vielleicht inoperabel ist oder so, wo man wirklich auch reagieren muss. Ja, aber das ist selten. Also ich glaube, das ist auch das, was wir in Heidelberg fast als meistes Bedauern hören, ist, dass man sich am Anfang nicht die Zeit hat nehmen können oder nicht gewusst hat, dass man sie sich nehmen kann, sich erstmal zu informieren.
Ja, und da gibt's ja was ganz Tolles, was ja hoffentlich immer mehr kommt. Onkolotsen, weißt du, gell?
Ja. Hatte ich sogar auch schon im Podcast, eine Onkolotsin. Also wer den noch nicht kennt und da jetzt interessiert ist, gibt's auch Ausbildungen, finde ich ein ganz tolles Konzept.
Ja. Ganz toll und ganz wichtig, weil da wirklich 2 Welten aufeinanderprallen, ja. Schulmedizin und der gerade Diagnostizierte. Ja. Und da können die super vermitteln und dir sachlich und ruhig oder wie auch immer, hör mir den Podcast auch mal an, ich weiß nur ein bisschen was davon, dir die Infos geben, die du brauchst. Ne? Das, ja. Weil das kann kein Angehöriger und kein Freund dir vermitteln, weil die sind ja alle emotional drin und brauchst eine neutrale Person.
Sie wissen es ja vieles auch gar nicht. Also das finde ich auch so spannend, dass da die Netzwerke ja da sind und man das bahnen kann, wenn man eben einfach ja auch das weiß, das Wissen hat und ja, den Weg vielleicht sogar auch selbst schon mal gegangen ist oder jemanden begleitet hat. Ja. Nee, ganz wichtig. Toll, dass du die auch nochmal erwähnst.
Ja, das hätte ich gern gehabt. Und das weiß ich aber, dass das der richtige Weg ist, um auch so ein bisschen die Schulmedizin so ein bisschen mal zu verändern, sag ich mal. Es ist schon mal ein guter, es gibt ja Ansätze, aber es geht leider für einen Krebskranken nicht schnell genug. Du hast auch nochmal gesagt, vorhin hast du es angesprochen, da war die Frage mit diesem Heilungsweg ganzheitlich heilen. Also ich glaube ja daran, dass ich heilen kann. Unabhängig von der Schulmedizin oder in Kombination mit der Schulmedizin. Also ich bin kein Freund von alles absetzen und ich gehe jetzt den Weg oder lass mich von irgendjemandem da manipulieren. Ich muss die Entscheidung treffen. Und ich habe natürlich, ich denke auch, also ich mache auch sehr viel natürlich hier mental, auch mit Hilfe von außen und habe meine Ups und Downs, das ist auch klar. Also ich laufe ja nicht immer so positiv und jeden Tag, ich heile. Aber tief in mir glaube ich dran. Aber natürlich ist es schon so, wenn du, ich habe jetzt einen Progress seit letzten Sommer und muss da wirklich schulmedizinisch auch einiges ertragen, auch von der Kommunikation der Ärzte oder was dir aufgedrückt werden soll oder dass der Verlauf nicht so gut ist. Und trotzdem weiß ich, ich kann heilen, aber ich weiß es letztendlich auch nicht. Also ich kann nicht sagen, ich heile, weil ich all das mache, Ernährung, Meditation und was alles dazugehört, mental. Also ich mache eigentlich alles richtig, könnte ich jetzt mal in Anführungsstrichen sagen, aber trotzdem bin ich nicht geheilt. Und das ist der Punkt, dass deswegen ist das Thema Tod auch so wichtig. Ich weiß es letztendlich nicht. Es heilen viele Menschen und ich liebe diese Berichte und die sind so, so wichtig, auch für mich mental. Aber ich klammer mich nicht daran, in dem Sinne, dass ich sage, es gibt auch genügend Geschichten, die haben alles probiert und sterben dann auf einmal. Also es ist wichtig, ja, weißt du, was ich sagen will?
Ja, absolut.
Also auch ich da auch ganzheitlich zu betrachten, so sehe ich.
Genau, und auch vielleicht nochmal was Größeres, Ganzes mit einzubeziehen, was wir vielleicht gar nicht verstehen, was hier gerade unser Seelenplan ist oder warum das jetzt so ist. Und gleichzeitig glaube ich, kann das eben auch immens den Druck rausnehmen, dieses Gefühl, versagt zu haben, kommt dann ja am Ende noch obendrauf. Ich habe nicht alles richtig gemacht, deshalb bin ich jetzt nicht geheilt. Und ich glaube, dass es viel komplexer ist und dass vielleicht auch die Werte eigentlich andere sein sollten. Also ich habe das in einem der allerersten Podcasts auch schon mal gesagt. Ich erlebe oft Menschen, die geheilt an ihrer Krankheit sterben, wenn du verstehst, was ich meine. Also sie sind wieder bei sich und würden sich auch als geheilt im ganzheitlichen Sinne bezeichnen, auch wenn der Körper eben in dem Moment dann einen anderen Weg geht, ist es in dem Moment vielleicht das Richtige und das Stimmige. Und ich glaube, diesen Frieden auch zu finden, ist vielleicht das Beste, was wir erreichen können. Du hast ja auch die asiatischen Medizin oder die asiatischen spirituellen Ansätze schon erwähnt. Und ich glaube, genau darauf zielt es letztendlich ja auch ab, ne? Dieser Einklang.
Ja, so sehe ich das auch. Und inzwischen, also sagen wir so, ich hatte in den 20ern schon, bin in die Richtung gegangen, durch Zufall auch, aber es gibt ja keine Zufälle. Ja. Und ich sage ja, für mich, du hast es schön beschrieben, es gibt diese innere Heilung und diese äußere Heilung. Ich glaube auch, dass viele sterben und ich weiß nicht, wie mein Weg ist. Du bist innerlich geheilt, aber da gibt es noch für mich auch was Höheres Ganzes, mein Seelenplan und deswegen weiß ich das auch nicht und deswegen finde ich auch gut oder sehe das auch für mich so an, auf alles vorbereitet zu sein, ohne negativ zu sein. Also dies im Jetzt zu sein.
Ja, also das ist auch was ich ganz oft in den Gesprächen dann auch erlebe, wenn man das Thema jetzt endlich mal auf den Tisch bringt, dass das unglaubliche Erleichterung bringen kann, weil das ist dieser große lila Elefant, der mitten im Raum steht und um den alle rumlaufen, als wäre er nicht da. Aber wir gehen alle. Ja, das ist was man sich auch bewusst machen darf. Es muss ja nicht jetzt der Krebs sein, der hier im Mittelpunkt steht, aber wir gehen alle. Ich kann heute auf der Autobahn einen Autounfall haben. Ja? Also ich glaube, das Thema Tod muss wieder in unsere Gesellschaft. Da würden viele leichter leben. Also ich glaube, der Lindau ist es auch, der das immer gerne sagt, den Tod als Lehrmeister in dein Leben einladen.
Meinst du den?
Ja, genau. Das ist auch ein ganz spannender Satz, weil nur wenn wir unsere Endlichkeit ja begreifen und annehmen, können wir ja eigentlich erst aus dem Vollen leben. Weil wenn wir das Gefühl haben, es geht ewig weiter, dann gehen wir vielleicht eben nicht nochmal nach Neuseeland oder so. Ja.
Das ist klar, aber das finde ich auch und sehe und unterstütze es auch. Was die ganzen Leute aus der Persönlichkeitsentwicklung erzählen, das ist ja letztendlich sind das ja diese asiatischen oder Lehren von Schamanen, alles. Und da denke ich mal, ertappe ich mich aber schon, wenn ich gewisse Leute höre oder wenn das Thema Tod ist, sage ich so, jetzt würde mich aber interessieren, wenn du so eine Krankheit hast.
Ja, natürlich.
Weil ich glaube auch ganz, ganz sicher, dass auch wenn ich jetzt bewusst mit dem Tod umgehe und auch mit einer Trauerrednerin einen Termin habe und so weiter, das kann auch übrigens jeder gesünder machen, finde ich, wäre auch ein Thema, aber das geht in eine andere Richtung, sage ich mir immer wieder, dass ich jetzt gerade den Faden verloren habe. Was wollte ich sagen? Dass wenn wir sterben, dann doch Angst behaftet, das wieder sein kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich stehe drüber, oh Mann. Es kann immer sein, in dem Moment, wo es übergeht oder wenn ich mich auch manchmal damit beschäftige, klar willst du es letztendlich auch nicht so richtig. Ne? Also
gebe ich dir vollkommen.
Du kannst es nicht umgehen, das sage ich jetzt mal, eventuell.
Ja, aber da gebe ich dir vollkommen recht, natürlich. Und das ist ja auch das große Unbekannte. Also ich glaube, wir würden lügen, wenn wir dann sagen würden, ach nee, ist alles Pillepalle und ich habe überhaupt keine Angst davor. Ich glaube, man kann Frieden damit finden und das ist sinnvoll, weil, wie gesagt, wir gehen alle, das ist das einzig Sichere im Leben. Aber dass es dann trotzdem Phasen gibt, wo man wieder in ein Loch fällt, wo Ängste reinkommen, das ist mit Sicherheit so. Und ich glaube, dass ich da auch, dass sich manche vielleicht was vormachen. Ja, also auch ich denke manchmal, puh, wie wäre es denn tatsächlich dann, wenn? Ja, also ich habe da auch durchaus Ängste da, das will ich gar nicht leugnen. Aber ich glaube, es ist trotzdem nochmal einfacher, wenn man sich überhaupt schon mal grundlegend mit diesen Themen auseinandergesetzt hat und spirituell auch ich nenne es jetzt einfach mal, einen Glauben hat oder eine Einstellung hat, ist es, man fängt nicht bei Null an. Also ich glaube, man wird nicht mehr ganz so weggeschwemmt von den Ärzten, von den Ängsten. Das wäre so die Hoffnung. Ja.
Absolut. Und da muss ich auch zu sagen, wir sind ja alle, oder der Großteil ist ja im Glauben groß geworden. Und das, was heißt Spiritualität, ist ja auch in die Kirche gehen. Aber für mich ist es, und das ist für viele, glaube ich, die jetzt diesen spirituellen Weg gehen, da ist ja auch so eine neue Welle ein bisschen entstanden, ist diese Kirche, also diese Kirche, ich glaube ja auch an einen Gott, also Gott ist in uns, diese Kirche mit diesem Dogmatismus, ne, Hölle, Himmel, also das geht gar nicht.
Und bitte? Richtig, falsch, Sünde, so geht's und anders geht's nicht.
Genau, auch eben so, das muss man auch betonen. Manche sehen das ja auch so, dann du hast die Krankheit, weil du hast was falsch gemacht im Leben. Das kann ja auch dir aufgedrückt werden oder sehen manche so. Da bin ich auch kein Fan von. Was ich aber mit dem Tod auch noch, was mir gerade eingefallen ist, noch interessant finde, ist, es gibt ja Menschen, die Nahtoderlebnisse haben. Und also diese Geschichten machen einen ja auch unheimlich viel Mut. Aber manchmal kommt dann auch der innere Zweifler und denkt, ja, wieso haben die einen das und die anderen nicht? Und klar, wenn ich mir mit positivem Tod gehe, dann denke ich auch so, ja, und dann warten sie alle auf mich. Das ist ein wunderschöner Gedanke und diese unendliche Liebe, von der gesprochen wird, die man sich nicht vorstellen kann. Aber manchmal kommen dann natürlich auch Zweifel. Ist das so? Ist es bei mir auch so? Gibt es aus der Welt eben? Die Lösung haben wir erst, wenn wir sterben. Das ist so auch klar.
Ja. Jetzt sind wir da so auf das Thema Tod abgerutscht und es ist auch wirklich ein wichtiges, aber wir kamen, glaube ich, drauf, auch einfach, wie du wieder ins Leben zurückgekommen bist aus dem Loch, ne? Also wie du dann deine Energie auch gefunden hast und ja dann auch für dich beschlossen hast, du gehst jetzt raus damit. Was ist da passiert? Wie kamst du da drauf? Warum ist es wichtig?
Da muss ich auch wieder aufhören. Also, als ich damals die OP hatte, wurde mir damals durch diesen sozialen Dienst ein Hospiz vermittelt. Das kann man natürlich als kritisch sehen, aber gut, sie haben damals auch gedacht, ich lebe nicht lang. Ich weiß es nicht. Aber die Hospiz, da hat sich die Leiterin gemeldet und damals hat sie zu mir gesagt, was ich brauche. Und dann habe ich gesagt, ich brauche jemanden zum Reden. Also das habe ich schon gemerkt, ne? Da stellen sich Fragen auf und da brauche ich irgendwie jemand anderen. Und dann ist mir da eine Hospizhelferin vermittelt worden und das war auch ein großer, wichtiger Gamechanger, sage ich mal, weil ich bin in diesen spirituellen Prozess rein und diese Hospizhelferin hat sich mehr und mehr geoutet, dass sie da auch sehr in diesem Bereich lebt, aber normalerweise mit denen sie heute nicht drüber redet, weil dürfen die ja gar nicht. Aber es hat sich bei uns so entwickelt. Und auch sie hat zu mir gesagt, also wir hatten intensive Gespräche, mit der habe ich mich wöchentlich eigentlich getroffen, immer so eine Stunde, ein, zwei Stunden. Und wir haben viel über das, was mich beschäftigt hat, innerlich geredet. Und es kam auch immer wieder dieser Gedanke, oder ich habe gemerkt, ich habe so eine Stärke. Und sie hat auch gesagt, ich bin ein untypischer Palliativpatient. Und dann kam immer wieder der Gedanke, oh, ich möchte Vorträge halten, ich möchte den Leuten Mut machen. Das war so im Kopf mit dieser parallelen Beschäftigung, dieser Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe mir selber Reden angehört und wie mutmachend die sein können. Und das war so im Kopf. Und dann kam auch irgendwann dieser Gedanke, weil ich selber so gerne Podcast gehört habe, sowas zu machen. Ja, und dann habe ich es, das war das Lustige, war, ich habe mich dann schon ein bisschen technisch damit auseinandergesetzt und Technik ist nicht so mein Ding. Hab das dann immer von mir geschoben. Da musste man das haben und das. Und dann habe ich nochmal gesagt, so, jetzt musst du dich damit beschäftigen. Ich will jetzt was bewegen. Ne? Also ich war ja auch unruhig. Ich war länger gesund, ich hatte keinen Job und hatte so diese Idee und diesen Drang von innen. Ich hatte gar keinen Plan. Ich habe viele Mutmachbücher auch gelesen. Und dann habe ich, und da auch wieder kein Zufall für mich, ich habe gegoogelt, bin auf eine Seite gekommen von einer, die so, wie mache ich einen Podcast und so weiter, gestoßen. Und da war ein kleiner Satz, ja, es gibt auch diese App, diese Podcast-App.
Genau.
Das war dann, da habe ich diese Podcast-App gleich da rein. Und das war die Lösung. Ich habe sofort angefangen.
Das ist gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Ja.
Ja. Und das ist ja, es gibt keine Zufälle. Es war der richtige Zeitpunkt. Ja, und dann habe ich einfach drauf losgequatscht und ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich habe dann irgendwie in so einer Facebook-Gruppe, in der ich war, durch Laura Marlina Seiler, habe ich dann da mal angefragt. Dann hat sich die erste sich bei mir gemeldet und die auch Krebs hatte und einen Podcast. Und so hat sich das dann ergeben.
Ja. Ich habe deinen Podcast ja inzwischen sogar schon mal geteilt. Da kannte ich dich noch gar nicht persönlich. Genau, da habe ich den sogar in meiner Facebook-Gruppe und im Newsletter noch mal geteilt. Ich glaube, es war mit dem Dr. Esche, kann das sein?
Professor Dr. Esche, ja, von dem habe ich das. Also sagen wir so, als ich sein Buch gelesen habe, wusste ich das schon alles, aber er hat so schön in seinem Buch zusammengefasst.
Und ja, fand ich auch.
Das Interview finde ich sehr gut, aber ich finde, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, versteht man das nicht. Er ist schon sehr, er drückt sich sehr wissenschaftlich aus, aber er ist ein ganz toller Mensch, weil ich habe, das ist ja auch das, was sich bei mir so gewandelt hat. Wir kennen uns ja alle. Wir definieren uns durch den Job, wir definieren uns von außen. Wir haben alle unsere Glaubenssätze in uns drin und gerade Frauen sind ja nicht gerade so prädestiniert zu sagen, ich bin hier der King. Sondern ganz im Gegenteil, wir hinterfragen alles. Und das habe ich echt eiskalt durchgezogen seit dem Podcast. Ich hau alle Leute an und wenn Türen zugeschlagen werden, ist auch wurscht, weitergehen. Und der Professor Dr. Esch, ich sage echt Professor, weil es ist der Herr Esch, so nennt er sich auch. Also er ist viel in Amerika gewesen. Das ist ja auch wieder so eins mit diesen ganzen Statussachen bei Ärzten. Und der ist gleich auf mich, ich habe eine Mail geschrieben und er hat mir gleich reagiert, freundlich zurückgeschrieben. Und ich sage, wenn jemand schon sowas macht, der wirklich, wirklich viel um die Ohren hat, das habe ich im Nachhinein auch erfahren, weil ich habe ja noch ein anderes Projekt. Und Hut ab. Ist mir aber auch öfter noch passiert. Aber genauso passiert es mir, dass sich keiner meldet oder dass ich schlechte Erfahrungen mache. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ich bin ja nicht im Glücksrausch. Also ich habe viele Tiefs und arbeite sehr viel mit meinen Schatten auch.
Ich glaube, das ist auch was wir gerne verdrängt haben in unserer Gesellschaft. Jetzt hast du schon gesagt, also du hast die Schulmedizin mit an Bord, du hast mental viel gearbeitet. Hast du körperlich auch viel umgestellt oder sagst du, du warst vorher eigentlich schon so aufgestellt, dass du da jetzt nicht noch viele Hebel?
Nee. Also ich habe mich schon bewegt. Also ich war jetzt nicht dieser Krebspatient, von denen es viel gibt, was ich erfahren habe, die sich noch nie bewegt haben. Ich war immer regelmäßig im Fitnessstudio. Aber ich habe immer im Alltag gelebt. Rein ins Auto oder rein im Bus in die Arbeit und Fitnessstudio, ja, durch das Kind eh immer weniger, was gar nicht mehr. Aber als ich meine Wirbelsäulen-OP hatte, da war das so, da wirst du ja inzwischen aus dem Bett geschmissen, wenn du Schmerzen hast. Und das kann man zwar in dem Moment nicht verstehen, aber das war ein Segen. Auch die Schmerzen danach, ich habe das alles nur mit Bewegung wegbekommen. Das heißt, wirklich, ich konnte fast nicht gehen, aber ich bin gegangen. Und das habe ich dann immer weiter aufgebaut. Und dann habe ich angefangen mit Spaziergängen. Und dann habe ich so viel drüber gelesen, über 10.000 Schritte am Tag, laut WHO und wie gesund das ist. Also dann sind wir hier umgezogen vor 2 Jahren mit dem Wald in der Nähe. Also dann ist da wieder was, hat sich was gelöst. Ich bin als Kind viel im Wald gewesen, mein Opa hat im Wald gelebt. Also da kam ich wieder zurück. Mein Gott, der Wald gibt mir so viel. Also Natur und Spaziergänge oder Nordic Walking. Also ich habe es bewusster gemacht und mache natürlich Yoga auch. Yoga habe ich auch kurz vor der Diagnose wieder angefangen. Und habe das dann auch erstmal ein Einzeltraining gemacht, als ich mich kaum bewegen konnte. Und das mache ich auch regelmäßig. Durch natürlich jetzt, wie wir alle, durch Corona, per Zoom beziehungsweise YouTube. Ne?
Ja. Was Ernährung?
Ernährung, radikal, alles gelesen. Radikale Schritte, auch so nach Dahlke mit diesen Ketogen, also ohne Fleisch, vegan Ketogen. Aber ich habe dann für mich festgestellt, nö, ist nicht so meins. Ich habe alles im Kopf, was gut ist an Lebensmitteln. Ja. Ich esse auch Papaya seit 3 Jahren, jeden Tag. Das ist in Australien ein offizielles Anti-Lungenkrebs, eine Anti-Lungenkrebsfrucht. Hat noch nicht so gefruchtet, aber ist Vitamin C drin, schadet nicht. Also da habe ich schon viel geändert. Da habe ich nur Brot gegessen.
Du hast auch Enzyme in der Papaya. Nur müsstest Papayas am Tag essen. Also es gibt sonst auch als Kapsel, aber ja.
Nee,
Nahrungsergänzung hast du da in der Richtung?
Auch.
Ja, also auch natürlich breites Spektrum. Das, was ich letztendlich so als die gesundheitsfördernde Basis bezeichne, die wir in der Gesundheitswerkstatt angucken, das hast du auch alles für dich erfahren, gelernt und umgesetzt.
Erlesen und manchmal immer wieder, ich war immer mal wieder bei irgendeinem Heilpraktiker oder einem ganzheitlichen Arzt, die mich aber nie auf Dauer überzeugt haben, weil da auch da habe ich das vermisst, was es in der Schulmedizin nicht gibt. Ich frage mich immer, liegt es an München? Ich habe keine Ahnung. Auch die gehen nicht richtig auf dich ein. Die wollen auch ihr Zeugs aufdrücken. Die sehen mich so als Mensch. Und deswegen bin ich so meinen eigenen Weg mit gewissen Büchern gegangen. Die habe ich alle auf meiner Homepage. Man muss natürlich aufpassen, Nahrungsergänzungsmittel so einfach zu nehmen, darf man eigentlich nicht machen. Ich mache natürlich hauptsächlich diese Grundsachen, also Selen mache ich jetzt mit Paranüssen, jetzt nicht Ergänzung nur während der Strahlentherapie. Diese Grundwerte, ne? Vitamin D vor allen Dingen, war ja auch so eine große Erfahrung, auch durch Professor Dr. Spitz, wusste ich vorher auch nicht. Oder Selen, Zink, Vitamin C. Klar, jetzt fällt mir jetzt, das andere fällt mir jetzt nicht ein. Ach, noch so andere Sachen, die für mich in.
Omega 3 wahrscheinlich auch noch.
Natürlich, Omega 3, ganz klar. Algenöl nehme ich, ne? DPA, DHA ist, glaube ich, auch was so wichtig ist. Ja, das habe ich mir alles so ein bisschen selber beigebracht. Und hilft ja auch nicht, wenn es der Schulmediziner weiß, weil der sich da überhaupt nicht auskennt. Also ich bin da auch eigenverantwortlich.
Sage ich immer wieder in den Beratungen, da kann man tatsächlich nicht wirklich nachhaken und sagen, darf ich das nehmen, weil wir lernen es nicht. Das ist als Mediziner wirklich Privatvergnügen nachher, nach dem Studium, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, das haben wir ja auch kurz gestern schon mal angesprochen, als wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, man wird relativ schnell selbst zu dem Experten, der alle Richtungen unter einen Hut bringt und die verschiedenen Schulmedizin, Komplementärmedizin für sich vereint. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und auch die Energie reinsteckt, sich hier wirklich zu informieren und in die, wie du gesagt hast, Eigenverantwortung zu gehen. Ne?
Ja, und auch für jemanden Ratschläge geben, was er machen soll. Das kann ich nicht. Ich bin kein Arzt und ich weiß es nicht. Ich weiß nur zum Beispiel auch beim ersten Medikament war das so, da wusste man wirklich, dass zum Beispiel Johanniskraut
agiert.
Danke, ja, genau. Das wussten sie komischerweise und da bin ich aber froh, weil das ist ja auch so was, was man mal schnell nimmt. Ja. Also das, gerade an der Schlafstörung. Und da gibt es schon.
Ja, genau. Also da gibt es auch tatsächlich, es gibt noch nicht für alles natürlich, gerade für die neueren Medikamente ist man immer schwierig dran mit Wechselwirkungen und oft werden Wechselwirkungen auch etwas überschätzt. Aber es gibt tatsächlich so 2 Dinge, die man sich absolut merken kann. Das gilt dann auch nicht nur für Krebsmedikamente, sondern generell für Medikamente. Und das ist Johanniskraut und Grapefruit. Die interagieren wirklich mit ganz vielem, weil die gleichen Enzymsysteme benutzen. Also von dem her, die kann man sich einfach mal abspeichern.
Stimmt, Grapefruit war das andere, ich glaube schon. Also nicht, aber das habe ich auch schon gehört, ja. Ja, das ist wichtig. Ja, gut, dass du das erwähnst, genau. Das glaubt man ja nicht, ne? Grapefruit gesund und so. Und Johanniskraut, das muss man ja auch mal wieder sagen, ne? Dass diese pflanzlichen Mittel ja eine unheimliche Wirkung haben. Letztendlich sind Medikamente, die sind ja von der Natur abgeschaut. Das ist ja das.
Ja. Ja, da hast du natürlich jetzt auch total viel, was du weitergeben kannst und das tust du jetzt ja auch. Magst du uns einfach mal von deinen Projekten erzählen? Das ist ja nicht nur der Podcast, sondern du hast ja noch was anderes.
Ah ja, genau. Ja, natürlich, Lungenkrebs ist ja natürlich dann auch so wirklich mein Schwerpunkt. Erst habe ich allgemein sehr viel gemacht und irgendwann, als die ersten Lungenkrebspatienten sich gemeldet haben bei mir zum Podcast, habe ich auch mal Junge kennengelernt und bin da ja auch richtig aufgeklärt worden, dadurch eigentlich erst. Und ich habe mir das jetzt eigentlich wirklich so, meine Mission ist wirklich, über Lungenkrebs aufzuklären, das wirklich zu entstigmatisieren, also raus aus den Köpfen, die es rauchen. Da kann jeder mal einfach nur mal Lungenkrebs und Umweltverschmutzung googeln. Da gibt es sehr viele Fachartikel, weil ich habe mich irgendwann auch gefragt, das kann doch nicht sein. Und Ich habe natürlich durch mein Engagement, durch meinen erfolgreichen Podcast Kontakte knüpfen können und auch in die Pharmabranche, weil es geht mir wirklich darum, wir müssen gemeinsam aufklären. Ich bin ja dankbar um die Pharmaindustrie, die da bei Lungenkrebs so forscht. Könnte noch ein bisschen mehr sein, habe ich jetzt erfahren, aber immerhin, sie tut was. Und da ist es ganz wichtig für mich, in die Köpfe reinzubringen, dieses Instigmatisieren, aber natürlich auch alles, was dazugehört, mit der Krankheit, mit jeder Krebserkrankung. Arzt-Patienten-Kommunikation ist so, so wichtig. Eben das mit der Ernährung, mit dem ganzheitlich, mit dem Mentalen vor allen Dingen. Also das konnte ich schon auch, da ist auch die Pharmaindustrie offener geworden, man wundert sich. Das versuche ich über die zu vermitteln, aber eigentlich ist das so ein Zwischenpunkt, weil eigentlich müsste es ja in die Mainstream-Medien, ganz ehrlich. Weil wenn ich das natürlich, Lungenkrebskranke, die wissen das ja letztendlich oder viele. Wichtig ist für mich, dass eigentlich so wie die Brustkrebskranken, so eine Lobby hätte ich gern. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, allein ist es auch ein bisschen zu viel und ich habe so eine Gruppe gegründet. Wir nennen uns ganz nach dem positiven oder mental starken Aspekt Lung Power Woman, weil wir sind alles junge Frauen. Die erste hat mit 32 ihre Diagnose bekommen. Es geht auch sogar eher. Und wir sind alles Mütter. Wir haben nochmal ganz andere Herausforderungen und möchten da auch gesehen werden, mehr Unterstützung bekommen, ne? Auch in Reha-Sachen etc. pp. Und da arbeiten wir jetzt dran. Und das ist eine, ja, ich sag mal, es ist wie David gegen Goliath. Aber du musst ja irgendwo mal im Kleinen anfangen, um Großes zu bewegen. Da sind ja die Amerikaner ein bisschen weiter.
Wo findet man euch? Wo findet man dich? Wo findet man euch, Karen? Also dich im Podcast und euch als...
Natürlich auf Instagram. Wir haben festgestellt, auch ich habe meine Leute alle auf Instagram fest kennengelernt. Das ist eine sehr große Krebs-Community. Unter Lungpower Woman findet man uns. Wir sind jetzt im Aufbau. Also es sind gerade in der Pipeline. Wir machen gerade Aktionen und die werden wir da auch veröffentlichen. Und ich habe auch meine Homepage.
Wir verlinken das natürlich auch alles dann in den Shownotes, sodass
man
draufklicken muss.
Genau. Ja, das ist so mein... Entschuldigung, muss ich auch dazu sagen, das kann ich nochmal als Abschluss sagen, weil wir über all das gesprochen haben. Dieses Mentale ist ja so wichtig. Das findet man auch wieder den... manchmal fehlen mir die Worte, es tut mir leid. Aber so den Anschluss zu der ersten Geschichte. Was ganz wichtig ist, glaube ich, für Krebspatienten auch oder wen auch immer, dieses, was möchte ich für mich tun? Also nicht dieses Überleben für mein Kind, für meine Tochter, sondern so einen Lebensinhalt finden. Ja. Für den einen ist das, für den einen ist das. Und das habe ich eigentlich auch in dieser Arbeit gefunden. Das ist so ein fast schon Lebenselixier. Also da kann ich all das bündeln, was ich so kann oder wie ich so bin und was bewegen. Und es gibt irgendwie ein... Es ist anstrengend, aber es ist auch so sinnvoll, diese Sinnhaftigkeit. Und das ist so wichtig, dass man eine Sinnhaftigkeit im Leben hat. Weil man hat sich doch, wenn man diese Krankheit hat, doch oft verloren. Das muss man natürlich erstmal erforschen. Das wird einem so nicht so ganz klar. Aber das ist so meine Einstellung auch.
Ja, das ist wirklich dieses ans Steuerrad gehen, ne? Und für etwas leben und einen Sinn, ein Warum haben. Warum mache ich jetzt das alles gerade? Das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig. Und gibt den schönen Spruch, nur wenn deine Kanne voll ist, kannst du ausschenken. Oder wie im Flugzeug, man muss zuerst die eigene Sauerstoffmaske aufsetzen im Notfall und dann erst anderen helfen. Und ich glaube, das ist wirklich essentiell. Also das ist das, was ich auch immer wieder raushöre. Ja. Ich wollte dich eigentlich gerade noch mal fragen, ob du noch mal was mitgeben möchtest. Aber ich denke, das war wahrscheinlich der Punkt, ne?
Ja, war Gedankenübertragung.
Ja, ich ja, genau.
Ja, genau. Das ist ja. Was mir einfällt. Und ja. Wenn man Fragen hat, ich bin jederzeit offen. Ich berate nicht, das muss ich auch mal betonen. Ne? Also das hatten wir gerade in der Gruppe, diese Diskussion. Das finde ich auch, ich trenne das immer so. Ich sage immer gerne eben auch, ich mache sehr viel Werbung für die biologische Krebsabwehr, weil es so wichtig ist. Und ihr konntet schon auch von den Menschen, die ich kenne, so viel helfen mit euren Beratungsgesprächen, weil da hat man wirklich die professionelle Anlaufstelle. Ich würde nie jemandem sagen, mach das oder das, sondern ich sage immer nur, geht dahin. Schulmedizin ist es dann NGM, Lung Cancer, Cologne oder die Patientengruppe zielgenau. Also muss ich auch wirklich nochmal betonen, ich berate nicht und ich würde auch nie beraten, aber ich kann vermitteln, was vielleicht weiterhilft und wo die Profis sitzen, wie bei euch halt auch. Das finde ich auch ganz toll, eure Arbeit und deine sowieso. Jeder, der sich als Schulmediziner ganzheitlich betätigt, kann ich nur gratulieren mit meiner Erfahrung jetzt. Und ja, es gibt Hoffnung, das ist besser.
Ja, danke schön. Ja. Also ich glaube, was in Heidelberg auch wirklich ein großer Vorteil ist, wir arbeiten ja dort auch auf Spendenbasis. Wir können uns Zeit nehmen, die man sonst in dem normalen Setting einfach nicht hat. Und das, was du vorhin auch gesagt hast, also ich glaube, die meisten meiner Kollegen, würde ich jetzt mal sagen, wir hören zu, ja. Wir haben die Zeit, erstmal zuzuhören und zu gucken. Und das ist wirklich was, was ich auch gemerkt habe in den Jahren. Es ist immens wichtig, weil man ist eben nicht nur der Tumor, ja, sondern es ist ein Mensch. Es ist eine ganze Lebensgeschichte da drumherum. Ja. Und auch der entsprechende weitere Weg muss ja da reinpassen. Ja,
ja, ja, ja. Absolut. Ich meine, das ist
super. Das genau. Dass du dich da auch so engagierst und dass du da rausgehst, weil ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes, wenn du das als Betroffene ja auch wirklich machst, anstatt dass man zu einem Experten hingeht, der jetzt zwar vielleicht Wissen hat, was du ja aber auch schon ganz, ganz viel angehäuft hast jetzt in den Jahren, sondern der auch wirklich es schon erlebt hat oder mittendrin ist im Endeffekt. Du gehst den Weg ja weiter, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch gespannt, wo es mich hinführt. Und was ich nur mal sagen möchte, wirklich nochmal betonen, weil das weiß ich ja auch oft bei der biologischen Krebsabwehr, dass es so wichtig ist, dass ihr Schulmedizin und die weiteren Möglichkeiten verbindet. Also ich benutze jetzt bewusst kein Fachwort oder komplementär oder ganzheitlich. Und das möchte ich ja nochmal betonen, weil wirklich viele, wenn sie das hören, immer denken, das ist ein Heiler oder irgendein Heilpraktiker, aber ihr seid ja wirklich erfahrene Ärzte. Ihr kennt euch da ja aus und das finde ich so, so wichtig, dass ich das auch immer wieder betonen möchte. Aber deine Zuhörer wissen das ja.
Ja, also ich denke, die meisten werden jetzt schon wissen, dass ich da auch ein Standbein habe. Genau, also ich fahre da ja auch so mehrgleisig. Und ja, liebe Karen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. War für mich auch selbst super spannend. Ich kannte dich jetzt ja auch nicht so gut. Und vielen Dank für deine tolle Arbeit, die du leistest. Wie gesagt, werdet alles in den Shownotes finden, wer da weiter gucken möchte. Ich denke, da gibt es viel zu erfahren bei der Karen.
Ich danke dir ganz herzlich.
Danke.
Ja, schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit inspirieren und würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback oder ein Abo hinterlässt, falls es dir gefallen hat. Wenn du tiefer in die Gesundheitsthemen einsteigen magst, dann melde dich gern bei mir oder schau einfach auf meiner Seite vorbei. Das ist www.drpetrabaron.de. Alles ein Wort, Doktor einfach nur DR und Baron ist wieder Baron mit Doppel-R in der Mitte. Ich fände es schön, wenn wir uns auch in der Zukunft wieder begegnen würden, entweder hier oder live. Herzlichst, deine Petra.